Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute auf das Gespräch. Ein alter Bekannter ist hier am Start, der schon mal für ziemlich Furore gesorgt hat im HR-Tech-Kontext in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus. Dann ein paar Jahre Pause gemacht hat. Sein O-Ton war, ich musste mich mal ein bisschen erholen, fand ich total lustig. Und dann sein großes Comeback gestartet hat, ist jetzt wieder am Start. Es ist Dominik Faber, der hat mal Softgarden gegründet, ist jetzt mit Pauls Job unterwegs, ganz spannende Thematik. Ja, und ich sage, hallo Dominik, schön, dass du bei Saatkorn bist.
Hallo Gero, freue mich hier zu sein.
Genau, für die, die das nicht so aktiv mitbekommen haben, ich habe es ja gerade in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Vielleicht kannst du einmal nochmal kurz aufrollen, wie das damals mit Softgarden war. Ja, und wie du dann zu Pauls Job eigentlich gekommen bist.
Ja, kann ich gern machen. Genau, also Softgarden habe ich damals fast versehentlich gegründet, weil das ursprünglich eine Internetagentur war. Und dann sind wir in diesen Use Case, dass man Bewerbungen über die Website entgegennimmt, als Unternehmen in das Thema E-Recruiting reingekommen. Und daraus ist dann diese Softgarden-Idee entstanden und wir haben das dann viele Jahre für viele Unternehmen sehr erfolgreich gemacht. Ich habe dann aber natürlich irgendwann das Unternehmen weiterentwickelt und wie das so ist, wird das dann irgendwann dann auch verkauft und das war für mich ein guter Abschluss, weil ich das auch viele Jahre gemacht habe. Und genau, und dann habe ich erstmal, wie du sagst, Pause gemacht.
Sich erstmal erholt, stimmt glaube ich nicht so ganz. Wir haben uns zwischendurch mal getroffen. Das fand ich auch sehr spannend. Ne? Da hast du dich mit der auf der Schnittstelle Gaming und Musik ausgetobt. Ne? Das fand ich eigentlich auch geil. Gibt's Granola Studios eigentlich noch?
Ja, genau. Das ist so meine Passion, würde ich sagen. Also meine neben Company bauen ist Musik und Games, aber Games entwickeln vor allen Dingen. Ein bisschen so eine Leidenschaft von mir und auch Virtual Reality. Und wir haben da mit Granola Studios Künstler in eine virtuelle Welt gebracht und sind da live aufgetreten. Das gibt es immer noch. Ich bin da allerdings nicht aktiv. Das hat ein anderes Team übernommen. Genau.
Und Lass uns da nochmal minimal kurz bei bleiben, hat jetzt mit HR ja gar nichts zu tun, finde ich aber trotzdem total spannend, also diese virtuellen Welten, ich spinne mal rum, ich arbeite ja im Bertelsmann-Konzern seit vielen, vielen Jahren und Tina Turner beispielsweise war bei Bertelsmann unter Vertrag bei der Bertelsmann Music Group und die ganzen Lizenzen liegen auch dort. Und da gibt es immer wieder Spinnereien zu sagen, lass uns die Tina doch wieder von den Toten auferstehen lassen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich da mit den Nachlassverwaltern geklärt ist. Rein technologisch wäre es ja möglich, Tina Turner wieder auf Tour zu schicken. Ne?
Absolut. Und auch gerade mit generativer KI wird das auch immer, immer einfacher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in ein paar Jahren einfach sagt, hey, ich möchte gerne ein Tina Turner Live-Konzert erleben. Und da wird das in Echtzeit generiert im Prinzip, während man es schaut. Also ja.
Also auch Moment, meinst du jetzt gerade Just-in-Time-Delivery?
Ja, ja, genau. Also da es ist noch nicht da, aber sagen wir mal, der nächste Schritt ist jetzt ja Videogenerierung. Ja. Mit Soar und so. Und der nächste Schritt, da arbeiten sie aber auch natürlich schon dran, ist halt virtuelle Welten direkt zu.
Das ist natürlich geil. Könnte ich dann sagen, hier meine 10 Lieblingssongs, die sie vielleicht aber live nie gesungen hat, die würde ich gerne sehen.
Genau.
Geil. Würde ich bei Tina Turner zwar nicht machen, sondern vielleicht eher bei Lemmy von Motorhead, aber das ist ein anderes Thema. Ist ja sowieso ein anderes Thema oder auch nicht. Ne? Du hast ja gerade schon angesprochen. Generative AI. Mhm. Da tobst du dich jetzt auch im HR-Kontext aus seit einiger Zeit. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, ne? Weil Pauls Job war mal Hired. Ne? Also vielleicht kannst du dazu auch was sagen, wie sich das eigentlich entwickelt hat, von Hired zu Pauls Job und wie du da überhaupt reingeraten bist und wo ihr gerade so steht.
Ja, ja, absolut. Genau, also als das, also LLMs und ChatGPT so für die meisten dann irgendwie sichtbar wurden, da habe ich dann auch überlegt, wow, was man mit dieser Technologie alles machen kann. Und fing so ein bisschen wieder an, auch auf dieser Seite zu denken, nicht nur bei virtuellen Konzerten. Und habe dann durch Zufall eigentlich das damalige Hyatt-Team kennengelernt, 23 war das, die so ein bisschen in so einer Neuorientierung waren. Ja, die, ich weiß nicht, ob du das kennst, die hatten ja so ein bisschen so eine Candidate Relationship Management Software gebaut. Genau, haben das schon ein paar Jahre gemacht und hat auch funktioniert, aber auch nicht so unbedingt, wie man sich das manchmal wünscht, ja, dass es so durch die Decke geschossen ist. Und haben dann sozusagen mit mir zusammen so ein bisschen ein Projekt gemacht und so haben wir uns kennengelernt. Und daraus ist dann im Prinzip die Idee entstanden, das eigentlich ganz neu zu denken, eben mit KI First. Und in 24 haben wir dann Pauls Job mehr oder weniger neu gegründet, aber innerhalb dieser Entität, haben das Produkt komplett neu entwickelt und genau. Im September haben wir es dann auch öffentlich gemacht, dass es jetzt Pauls Job heißt.
Mega spannend. Übrigens, Pauls Job, der Name, der ist ja auch interessant. Jetzt bin ich neulich über eine andere, ganz, die machen was anderes. Die machen eigentlich so Schnittstellen. Mhm. Die nannten sich auch irgendwas mit Paul. Muss ich mal parallel gerade rausfinden. Du kannst ja mal eben erzählen, wie Pauls Job dann eigentlich, also wie der Name überhaupt entstanden ist.
Ja, wir haben natürlich mit Hyatt hatten wir natürlich dann nicht mehr so ganz den richtigen Namen, weil auch wir ja nicht nur Recruiting, also Hyatt ist ja wirklich so auf dieses Thema Rekrutieren fokussiert gewesen. Wir machen jetzt beides. Ein Pauls Job soll wirklich von der Erstansprache des Kandidaten bis zur Mitarbeiterentwicklung und im Offboarding sozusagen eigentlich alles unterstützen können. Und da war Hyatt nicht mehr ganz der richtige Name. Außerdem ist es in den USA ein bisschen schwierig mit dem Namen. Und dann haben wir uns entschieden, einen neuen Namen zu suchen. Und das war gar nicht so leicht. Haben da viele, viele Runden gedreht. Und es kam aber immer wieder eben der Gedanke auf, okay, also wir können nicht immer sagen, der KI-Assistent oder so. Das klang immer so kalt, ja, auch in den Gesprächen mit den Kunden. Und dann war relativ schnell klar, wie es jetzt ja auch die meisten machen, dass man einen Namen braucht auf jeden Fall für diese KI. Und ich hatte irgendwie einfach im Gefühl, ich weiß auch nicht, wo das herkam, aber dass der irgendwie Paul heißen muss. Und das war aber so ein Instinkt, also keine Ahnung, ja, weiß auch nicht, ob der jetzt besser ist als ein anderer Name, aber der musste auf jeden Fall irgendwie für mich auf, oder fürs Team funktionieren. Wir haben viele Namen ausprobiert und bei Paul hat man das Gefühl, das klingt zuverlässig. Das klingt jetzt wie, es hat irgendwie keine besonderen Assoziationen mit Paul. Also man hat halt irgendwie nichts krass Positives, nichts krass Negatives, ja, sondern der ist halt so erstmal unaufgeladen und damit konnten wir ihn aufladen. Eben, dass der Paul eben der ja, KI-Mitarbeiter in der Personalabteilung wird. Und Jobs, also Pauls Job, letztlich, weil es eben Pauls Jobs sind, die er übernimmt.
Ja, genau. Also das ist vielleicht gleich wichtig, wir quatschen ja gleich darüber, was Pauls Job eigentlich wirklich macht. Es ist keine Jobbörse, sondern viel mehr als das. Aber jetzt habe ich das auch gefunden, ich bin darüber gestolpert, es gibt in Köln ein Marc Strattmann, vielleicht kennt ihr euch, der ist mit den HR-Autopiloten unterwegs, ganz spannendes Thema auch. Und der hat aber auch gegründet, auch vor vielen Jahren schon, 2017, Frag Paul, der Personalassistent. Okay. Da bin ich drüber gestolpert, frag-paul.de, kannst du dir mal anschauen. Also Paul scheint ein sehr beliebter Name in diesem Kontext zu sein.
habe ich nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich.
Ja, ich auch nicht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen, bin danach darüber gestolpert. Ich werde mit Marc mal die Tage sprechen, mal gucken, wie er das so sieht. Aber anyway, wir wollen über Pauls Job sprechen. Die Webseite werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, genau wie auch dein Profil. Und ich kann sagen, ich habe mir schon zwei Demos angeschaut von Pauls Job. Das hat was damit zu tun. Einmal habt ihr mich direkt angesprochen. Ich fand das sehr, sehr spannend, was ihr macht. So spannend, dass ich mein Team gebeten habe, sich das auch nochmal anzuschauen. Die waren auch sehr angetan von dem, was ihr da tut. Vielleicht kannst du das einmal erklären. Was macht Pauls Job? Auf der Webseite schreibt ihr, durchaus vollmundig, aber das Demo bestätigt das auch. Revolutioniere dein HR mit Paul, der agentischen KI Paul. Da steckt ja auch drin Agentic AI oder agentische künstliche Intelligenz. Vielleicht, bevor wir auf Paul selbst kommen, agentische künstliche Intelligenz, wie würdest du das beschreiben? Was ist das überhaupt?
Also ich sehe das so, dass wenn eine KI autark Aufgaben erledigen kann, und man sie sozusagen vorher nicht programmiert hat, diese Aufgaben, das Erledigen, sondern es ihr beschrieben hat, ja, dann ist das für mich agentische KI. Gibt auch einen technischen Begriff, aber ich glaube, das ist so der am ehesten für mich immer Sinn macht. Ja. Zum Beispiel Fragen beantworten von ChatGPT, ja, das ist noch keine agentische KI, ganz was reinschreiben und dann gibt er die Antworten und schreibt dir irgendwelche Texte. Aber wenn du jetzt in ChatGPT reinschreiben würdest, okay, buch mir jetzt mal ein Hotel, dann wäre es für mich agentische KI. Also, und er würde das idealerweise auch dann tun.
Ja, ja, ich beschreibe das irgendwie immer so, dass ich stelle mir das immer wie so eine Art Layer vor, eine künstliche Intelligenz, die verschiedene HR-Tools, verschiedene HR-Anfragen, verschiedene Chatbots eigentlich verbindet. Ne? Du hast als End-User eigentlich eine KI, mit der du sprichst, die aber darunter liegend eigentlich mehrere Themenfelder bedient. So würde ich das beschreiben.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, da kann man halt jeder so seine Perspektive drauf. Ist auch übrigens nicht immer so, dass man nur mit einer spricht oder mit einer arbeitet. Es gibt auch Plattformen, da konfiguriert man sich einfach Agenten. Ja. Da muss man das mehr selbst machen. Das ist so ein bisschen wie früher, wenn man praktisch sich sein Recruiting-System selbst zusammengebaut hat aus Bestandteilen. Dann ist es auch trotzdem, sind auch alles Agenten.
Ja. Ja gut, okay. Dann geh doch mal ein bisschen auf Pauls Job ein. Was macht er da genau und wie muss man sich das vorstellen? Und auf welchen Use Cases seid ihr unterwegs?
Ja, genau. Also damals, als ich Softgarden gemacht habe, habe ich natürlich viel HR gesehen und habe auch gesehen, dass das schon ein sehr herausforderndes Feld ist, finde ich. Also als HRler muss man ja, wenn man jetzt im Recruiting ist, hat was mit Marketing zu tun. Man muss Performance-Marketing irgendwie so ein bisschen kennen. Das ist ja viel Sales im Prinzip, auch Kandidaten generieren. Dann hat man irgendwie interne Themen, ja, wo man irgendwie mehr oder weniger schon psychologische Fähigkeiten haben muss. Man muss auch ganz banale Sachen machen, wie administrative Aufgaben halt den ganzen Tag. Also es ist, finde ich, schon eine der Abteilungen, die sehr komplex ist. Ja, wir haben es früher mal gesagt, viele Hüte hat man da auf. Und da fand ich halt, dass KI am ehesten helfen kann. Ja. Und wo wir das jetzt einsetzen, ist einmal im Recruiting zum Beispiel. Also Paul verwandelt zum Beispiel Website-Besucher in vorqualifizierte Profile. Das heißt, der kommuniziert mit den Besuchern auf der Website oder auf anderen Touchpoints, per WhatsApp zum Beispiel, über eBay Kleinanzeigen haben wir Kunden. Und da kommuniziert der Paul mit den Kandidaten und findet auch schon sozusagen die Antworten auf wichtige Fragen, die halt von den Unternehmen für diese Kandidaten definiert wurden. Und dann schreibt er so ein Profil zusammen und im Prinzip kann man sagen, er nimmt die Bewerbung entgegen und kann das dann zum Beispiel auch in Systeme übertragen oder an Fachbereiche verschicken. Also das ist schon viel von so einer Recruiting-Funktionalität. Für mich immer spannend ist die Kommunikation. Ja, ein Bewerbungsformular kommuniziert nicht. Da kannst du was eintragen, aber wenn du keine Lust mehr hast, hörst du einfach auf. Paul zum Beispiel würde dann nach 2-3 Tagen nochmal nachfragen. Und zwar proaktiv. Ja. Hey, was ich ja damals, wir hatten damals das Gespräch und ist es noch interessant für dich? So wie man sich das eigentlich im Best Case vorstellt. Ne? Nur dafür hat ja kein Personaler Zeit, die ganze Zeit da so intensiv in den Dialog zu gehen. Genau, das ist so ein Use Case im Recruiting. Dann haben wir auf der Mitarbeiterseite, da hast du oft das Thema, gerade im Bereich Blue Collar oder wir nennen das immer Deskless Arbeit, Deskless Worker, also Leute ohne Schreibtisch, die irgendwo in der Fläche sind, die haben oft wenig Bezug zum Unternehmen, zum Headquarter, also zu dem, sozusagen da, wo das Management ist, weil einfach der Kommunikationskanal nicht wirklich da ist. Ne? Also die haben keinen Computer, ja, da geht es über SMS oder über Telefon und da versagen oft die heutigen Systeme. Ja? Zum Beispiel Urlaubsanträge einreichen für jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, auf dem Bau zum Beispiel steht, der will sich da nicht in so ein Formular irgendwas eintragen. Und da fanden wir eben auch, dass diese konversationelle KI ideal geeignet ist. Man kann einfach bei Paul anrufen oder ihm chatten und dann diese ganzen Kern-HR-Themen machen. Und der dritte Bereich ist das ganze Thema Mitarbeitererlebnis, also dass sozusagen die Mitarbeiter wirklich gut informiert sind, wenn sie Fragen haben, sofort Antworten bekommen, auch nachts oder am Wochenende, in sehr, sehr vielen Sprachen, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Gerade in Deutschland haben wir ja das Thema, dass immer mehr Menschen in unterschiedlichen Sprachen auch in den Jobs sind, gerade auch in diesem Blue-Collar- oder Deskless-Bereich. Da ist eine KI natürlich auch wunderbar, weil sie kann in jeder Sprache letztlich kommunizieren. So, das sind so die Use Cases, die wir jetzt im Moment abdecken. Langfristig ist schon die Vision, dass Paul ja, sehr viel dieser administrativen, aber auch inhaltlich mit interessanteren Themen mit den HR-Lern zusammen umsetzen kann.
Mega spannend. Also auf den ersten Blick und auch wenn man sich die Demo anschaut, ich war wirklich beeindruckt davon. Aber wie läuft eigentlich so eine Zusammenarbeit? Oder vielleicht vorher noch, was ist eigentlich euer optimaler Kunde zum jetzigen Zeitpunkt? Ihr seid ja noch nicht urlange mit Pauls Job am Start. Geht für euch wahrscheinlich darum, erstmal Masse zu generieren, eine ganze Reihe von Kunden zu gewinnen. Was sind so die idealen Kunden für euch zum jetzigen Zeitpunkt?
Es hängt auch ein bisschen an den Use Cases. Zum Beispiel dieses Thema Website-Besucher in qualifizierte Profile verwandeln. Das ist was, das wir jetzt im Bereich White Collar gut sehen. Da haben wir mit Rot und Schwarz auch einen sehr erfolgreichen Case schon gemacht. Das andere Thema, so High-Volume-Recruiting, ja, wo der Paul im Prinzip auch in sehr vielen Sprachen im Prinzip per Chat mit den Kandidaten spricht. Da ist es dann eher das Thema Blue-Collar oder Deskless-Worker. Da sind wir dann, ja, genau, das ist eigentlich hauptsächlich wichtig, dass ein hohes Recruiting-Volumen da ist. Und generell von den Branchen sind wir immer mal so auf die Branchen fokussiert, wo eben sehr viel Deskless-Workers sind. Also Facility-Management, In-Store-Services, Retail, Healthcare, also Pflege. Ja, solche Branchen sind die, mit denen wir im Moment am meisten arbeiten. Dann zum Beispiel auch eine Jugendherberge, finde ich immer sehr cool, die Paul da jetzt einsetzen, weil jemand in Ruhestand gegangen ist. Und also ja, das sind so die Kundengruppen.
Genau. Okay. Und wie startet dann so eine Zusammenarbeit? Wie aufwendig ist das? Fängt man erstmal mit einem Use Case an? Sagt ihr, nee, wollen wir irgendwie sofort an den Start bringen, möglichst ganzheitlich? Wie geht ihr da vor? Wie ist das dann?
Ja, klar. Also auf jeden Fall erstmal ein Use Case, weil sich auch es ist auch viel Learning auf der Personalseite. Man muss erstmal lernen, mit so einem KI-Agenten zusammenzuarbeiten. Den muss man ja im Prinzip erstmal instruieren, ne, wie er arbeiten soll. Und da muss man schon ein bisschen genauer sein, als jetzt vielleicht auch bei einem Menschen. Man muss ihm schon ziemlich genau sagen, was man von ihm erwartet. Da muss man ihn aber auch überwachen, gerade am Anfang. Das ist ja auch ein Großteil der Pauls Job-Plattform, dass man eben diesen Agenten oder diese verschiedenen Use Cases da überwachen kann, auch eingreifen kann, wenn was schiefläuft zum Beispiel oder wenn Paul nicht weiter weiß, dann loopt er den Menschen rein. Das nennt sich Human in the Loop bei uns. Und genau, und das macht man dann so in 2, 3, 4 Wochen und dann irgendwann fängt er an, wirklich komplett autark die Use Cases zu machen. Klar gibt es immer wieder Spezialfälle, aber das ist so der Ablauf. Ich glaube, das Größte, was ich aus den Onboardings jetzt sehe, ist dieses Umdenken, dass es keine Software ist, ne, die deterministisch ist, die einfach, wenn die einmal konfiguriert ist, dann macht sie immer exakt das Gleiche. Das ist bei einer KI halt nicht so.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Das bedeutet ja, dass man, wenn ich das mal paraphrasiere, das bedeutet, dass man eigentlich anfängt mit Paul zu arbeiten, aber selbst als Mensch dabei ist und immer mehr Verantwortung eigentlich abgibt. Ne? Immer schaut am Anfang, wie läuft das, wie ist das aufgestellt und dann kann man da immer mehr Verantwortung abgeben.
Ich vergleiche es immer gerne damit, eine Mitarbeiter einzuarbeiten.
Wie bitte?
Ich vergleiche das immer mit einem Mitarbeiter einzuarbeiten.
Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist, glaube ich, das exakt gute Beispiel an der Stelle. Ja. Okay, gibt es Dinge, wo du sagst, momentan sozusagen, da ist Paul noch ganz schön am Struggeln und ihr trainiert den? Also es sind ja wahrscheinlich dann Use Cases oder Dinge, die bei euch im Hintergrund laufen. Aber kann ich mir vorstellen, dass sowas auch gibt?
Ja, das gibt verschiedene Dimensionen. Also einmal ist es das klar das Thema Halluzination, dass er sich Sachen ausdenkt. Letztlich ist die ganze Plattform eigentlich dafür gebaut, um das zu managen und zu begrenzen, weil das die Large Language Modelle von sich aus natürlich den ganzen Tag tun. Wir sehen das zum Beispiel bei der Datenabfrage, ne? Wenn er jetzt mit den Bewerbern chattet und er soll so ein Profil erstellen, dann, wenn man da jetzt 20 oder 30 Fragen stellt und also dem Paul sagt, ja, klär diese Punkte, dann verheddert er sich manchmal. Wenn man das reduziert auf weniger Punkte, dann funktioniert es deutlich besser. Das kann aber auch sein, dass man das in verschiedene Abschnitte teilen muss. Also man muss da so ein bisschen, wenn man zu hohe Komplexität erreicht, muss man es aufteilen in verschiedene. Das muss man auch erstmal lernen, dass man so arbeitet damit. Das andere sind vor allen Dingen die Kosten. Das ist jetzt eher auf unserer Seite natürlich ein Thema, aber sagen wir mal, unsere Kunden zahlen heute vielleicht ein Zehntel von dem, was es kostet, weil wir im Hintergrund, ja, wir sind auch da Venture finanziert und so, aber wir müssen das natürlich auch alles erstmal aufbauen. Aber das wird, glaube ich, die meisten KI-Themen oder KI-Startups beschäftigen, ja, dass man letztlich nicht immer auf das Large-Language-Modell zugreifen kann, weil es einfach zu teuer ist und auch zum Beispiel bei Telefonaten mit Paul zu lange dauert, da ist die Latenz zu hoch. Deswegen muss man eigene Modelle bauen, um die Kosten und die Geschwindigkeit und auch Genauigkeit runterzubringen. Und das ist auf der Technikseite bei uns das größte Thema.
Wie seid ihr überhaupt selbst aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten bei PortsJob? Und wie teilt sich das auf in die verschiedenen Gewerke und Themen?
Ja, also wir haben 25 Leute im Moment und fünf sind eigentlich im Commercial Team, also Sales, und der Rest ist Engineering, also Softwareentwicklung.
Und wer steht hinter PortsJob? Gehört euch das als Gründern oder wie ist das? Habt ihr Investoren mit drin, Business Angels?
Genau, also wir als Gründer und dann haben wir Business Angels und Investoren, unter anderem Target Global zum Beispiel. Genau.
Und wie ist das mit dem ganzen Thema Internationalisierung? Spielt das für euch eine Rolle oder habt ihr gesagt, wir fangen jetzt erstmal hier in Deutschland an und gehen von da aus international? Oder habt ihr Kunden sozusagen, die aus Deutschland zwar sind, aber international tätig sind und euch international einsetzen?
Ja, also wir sind jetzt erstmal mit unserer eigenen sozusagen Ansprache, Marktansprache auf Dach fokussiert. Deutschland, Österreich, Schweiz. Einfach, ja, irgendwie, man muss es ja ein bisschen fokussieren und da kennen wir uns auch am besten aus, auch unser Sales-Team. Trotzdem über den Benjamin, mein Mitgründer, der hat ja den Podcast, so wie du auch einen hast, HR Visionaries. Und da hat er auch aus dem Ausland viele HR-Leader, die er dort interviewt hat. Und das ist für uns so ein Kanal, um dann auch an Pilotkunden zu kommen. Haben jetzt auch die ersten auch im Ausland.
Ja, ich drücke euch die Daumen, dass es gut weitergeht. Du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, wo die Technologie noch am Hapern ist, wo ihr dran arbeitet. Gibt es so Milestones, die ihr dieses Jahr 2025 erreichen wollt?
Ja, also wir haben erstmal das Ziel wirklich, dass Paul von den Skills, also von seinen Fähigkeiten, die Kern-Recruiting- und HR-Themen, die wir abdecken wollen, dass er das alles dann wirklich auch kann und wir überall auch Testimonials haben, dass wir das auch beweisen können. Und das zweite ist Telefon. Also das ist schon ein Riesenthema. Du hattest ja, glaube ich, auch schon mal was gehört. Wir sind da noch relativ am Anfang, was das Thema Phone angeht, also Voice-Generierung, weil es vor allen Dingen ein Latenzproblem ist, also eine Geschwindigkeit. Wenn man chattet, kann man ja ruhig mal ein paar Sekunden warten oder auch mal 10 Sekunden. Ne? Wenn man jetzt telefoniert, ist es komisch, wenn ich erst nach 10 Sekunden wieder antworte. Und das ist für uns schon großer Bestandteil, weil wenn wir die Latenz runterbringen, dann heißt das, wir haben auch generell die ganze Plattform schon massiv weiterentwickelt und dann können wir eben auch diesen Voice-Use-Case starten.
Ja, drücke ich euch die Daumen. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein, zwei Cases gehabt, wo ich also wirklich geplättet war. Wo ich wusste, ich spreche mit einer KI, aber im Gespräch es komplett vergessen habe, weil die Latenz nicht mehr da war und auch die Art und Weise, wie geantwortet wurde, Tonalität und so weiter, das fand ich extrem krass. Das war vor einem Vierteljahr, vor einem halben Jahr noch ganz anders. Also die Entwicklung ist ja auch da exponentiell. Also Wahnsinn, was da möglich ist.
Ja. Ich hab Computerlinguistik studiert vor 20 Jahren, haben wir auch schon Voice-Generierung gemacht und das war noch anders.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das ist ja ohnehin so. Das hatte ich neulich gehört. Die Bedeutung von Technologie, Cases wird kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Ja. Ich glaube, das kann man dazu wirklich sagen. Das passt ganz gut. Ja. Du, zum Abschluss, letzte Frage. Du bist ja einer, der viel unterwegs ist und wir haben am Eingang des Gesprächs auch schon feststellen können, dass Paul's Job ja beileibe nicht das einzige ist, wo deine Leidenschaft reingeht. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat oder gesagt hast, wow, das fand ich mal richtig spannend, muss nicht zwangsweise jetzt mit HR zu tun haben?
Was mich inspiriert hat? Also es gibt jetzt was hier in Berlin, ich war da aber noch nicht, das ist mit diesen Luftballons, das ist irgendwie hier so eine Ausstellung und ich finde, das sieht total cool aus, da wollte ich jetzt mal hingehen, aber noch hat es mich nicht inspiriert, ich war noch nicht da, aber das sieht ganz, ganz, ganz cool aus. Ansonsten inspiriert mich eigentlich jeden Abend Jazz hören.
Ah, okay, du bist Jazz-Fan, auch interessant. Ja. Guckst du dir viele Konzerte an oder eher so zu Hause und dann Vinyl oder CD? Ja.
Schon auch beides, Vinyl, ja. Ich habe auch gute Anlagen zu Hause. Tiny Desk, bin ein Riesenfan von Tiny Desk.
Ja, das okay, sag mal einen Tipp, einen Artist oder ein Album, was dich besonders begeistert, dann ist das ein geiler Inspirationstipp vielleicht für den einen oder die andere.
Ich bin so ein Robert Glasper-Fan, deswegen kann ich da eigentlich immer nur sagen, Robert Glasper, das neue Album ist auch wieder sehr gut, ist so Jazz-Hip-Hop.
Ist Pianist, ne?
Ja, genau.
Werde ich mir mal direkt reinziehen. Dominik, war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Paul's Job. Wir werden sicherlich im Kontakt bleiben und sage jetzt erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
Ja, ich danke dir.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.